wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio vom Cine Latino. Kommen Sie, Katrin Frenz, Pola Hahn und Paolo De Cavallo. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Guten Morgen. Hallo, Morgen.
Alle Jahre wieder das Cine Latino. Wir freuen uns drauf und haben vielleicht fangen an mit dem, was ist gleich, was ist neu?
Neu ist, dass diesmal der Open Festival Space ein wenig anders sein wird. Also der war ja die letzten Jahre, ist immer in der Innenstadt an verschiedenen Orten zu finden, in Kneipen und auch Open Air. Letztes Jahr mit dem heißen Wetter, das wir hatten, war das natürlich auch perfekt. Dieses Jahr sieht es nicht so aus, als ob es so warm wird, und das haben wir natürlich in weiser Voraussicht, haben wir beschlossen, dass wir das an einen Ort konzentrieren werden, und zwar in der Kollegiumsgasse 6. Und da wird ab Mittwochabend wirklich jeden Abend etwas sein, nämlich erst die Eröffnungsfeier, dann Kurzfilme aus Mexiko und Kuba. Dann haben wir auch neu zwei Langfilme, die dort laufen werden, wo auch jeweils Gäste da sind. Und zum Abschluss ist eine kleine Abschlussparty mit Konzert dort unten. Und da ist auch schon mittags geöffnet, wo man sich Infos holen kann, wo man Karten reservieren kann. Und dann am Abend ab 18 Uhr ist es offen, außer am Samstag, weil da die Party ist. Und da kann man dann Getränke trinken und auch mexikanische Snacks essen, solange der Vorrat da ist, die sehr lecker werden. Und so soll das ein zentraler Ort sein, wo wir auch abends mit den Gästen sind. Das heißt, man kann auch die Gäste beim Festival dort nochmal direkter treffen sozusagen.
Entlastung für die Lobby?
Ja, ein bisschen, genau.
Genau, und ich glaube nochmal ein bisschen mehr barrierefreier Ort, weil ich glaube, in der Lobby wirkt das manchmal doch so ein bisschen geschlossener für das innere Team oder so. Und wir erhoffen uns, dass es dann ein Ort ist, wo auch ja, mehr von den Cine Latino Fans und Freundinnen und Freunden auch gern mal vorbeikommt.
Wie kam es dazu, zu dieser Neuerung?
Die Idee mit dem Ort war eigentlich schon länger mal im Gespräch, einen festen oder einen Ort zu haben, den man bespielen kann auf unterschiedliche Art und Weise. Das war halt immer ein bisschen schwierig, und die Idee war dann von Berenice Hönsch auch, dass es ja gerade so viele Läden gibt in der Tat in der Innenstadt, die leer sind, und dass man es doch da nochmal probieren könnte. Und damit hatte sie dann, das hatten wir dann schon im November beschlossen, weil sie meinte, es braucht eben Vorlauf, mal sich ein bisschen umzuhören. Und ich glaube, wenn jemand genau weiß, welcher Laden bald leer ist, dann weiß es Berenice. Und so haben wir den dann gefunden, oder sie hat den gefunden für uns.
Und das Konzept habt ihr gemeinsam entwickelt, oder haben die da auch autark sozusagen?
Nee, also wie immer gemeinsam, aber Berenice push, ne, gut. Sehr kreativ, also mit den Filmen auch, also ne, die haben auch Vorschläge gemacht, und es gibt auch Wiederholungen, also Filme, die vorher im Kino gezeigt wird, und dann eine Wiederholung dort, also haben wir zusammen komponiert, und es klappt wie immer gut.
Aber noch ist es nicht, noch habt ihr es auch nicht erlebt, was stellt ihr euch so im besten Falle vor?
Dass es ganz voll ist und dass dann alle da dort sind und mitkriegen, stimmt, weil trotz, also ne, Tübingen ist ja immer so, ach ja, stimmt, Cine Latino, da wollte ich schon immer mal hin, ach, das ist schon wieder vorbei, und man ist so, hä, wie kann man das nicht mitbekommen? Aber wenn man so involviert ist wie wir, klar, wir wissen, wann es ist, dass es, obwohl es gar nicht so weit von unserem Büro entfernt ist oder vom Kino, dass es doch nochmal ein zentralerer Ort ist und nochmal Leute, ah ja, stimmt, das ist nett, da haben wir Lust, mal hinzugehen.
10. bis 17. April ist das Festival, um es hier auch nochmal gesagt zu haben. Und die Festival Lounge ist quasi immer offen, außer am Samstag.
Ja, genau.
Mit Sonderprogramm, Filmen und auch Musik.
Und Essen und Trinken. Es zieht immer.
Mezcal-Tasting gibt es auch, ja?
Das gibt es auch, genau, auf Anmeldung. Das steht auch im Programmheft, und auf der, genau, da kann man sich bei info@cositabonita anmelden und
diese mexikanische Spezialität auch kennenlernen, genau, und genießen. Dann, der Schwerpunkt ist ja immer auch so ein wichtige Entscheidung. Worauf habt ihr, denn dieses Jahr auf Costa Rica gelegt? Wie seid ihr darauf gekommen? Was hat Costa Rica zu bieten, eurer Meinung nach?
Gut, also wir haben in den letzten Jahren immer so ein oder andere Film aus Costa Rica gezeigt. Also letztes Jahr, ich glaube, so zwei sogar. Und allgemein, also die haben eine kleine Produktion, also jährliche, also 12, 13 Film im Schnitt. Aber sie sind mehr präsent, also in den internationalen Filmfestival, also Berlin, Cannes. Die meisten sind Frauen, also Regisseurinnen. Und wir haben ein paar Filme angeguckt und gesehen, dass so in die letzten so drei, vier Jahre, und gesehen, dass es gibt so gute Filme, junge Filmemacherinnen, und haben wir ein Programm, also fünf Filme und einen Kurzfilm gestellt. Und Costa Rica ist mehr bekannt so mit Tourismus und so und nicht nur als Filmland. Und man kann auch mit den Filmen ein bisschen mehr von der Gesellschaft erfahren. So.
Also das Tolle ist, allgemein, noch unabhängig vom Länderfokus, haben wir dieses Jahr ja tatsächlich nicht beabsichtigt geschafft, was die Berlinale sich für 2020 vorgenommen hat, dass wir die Mehrheit von den Filmemacherinnen im Programm sind weibliche Regisseurinnen. Also die Berlinale wollte diese 50-50-Quote jetzt eben bis 2020 haben. Wir haben die jetzt dieses Jahr schon. Und das spiegelt sich eben, wie Paolo schon gesagt hat, total im Länderschwerpunkt wieder, dass vier von den fünf Langfilmen wurden von Regisseurinnen gemacht. Und das ist auch tatsächlich in diesem Länderschwerpunkt total sichtbar, dass vor und hinter der Kamera eben Frauen im Fokus stehen, und alle diese vier Filme thematisieren eigentlich verschiedene Momente von Frauenleben. Und ich fand das, also das ist total spannend, weil es wirklich so eine ganz breite Erzählung ist, die natürlich auch wieder die Situation im Land widerspiegelt, und verschiedene, ja, sowohl urbane als auch ländliche Situationen und Themen. Das eine ist dann zum Beispiel Apego, ist ein Film, wo es so ganz arg um dieses Thema, was ja auch sehr in Europa und bei uns Thema ist, dieses Zerrissenheit zwischen Kinder, Familie und Karriere von der Hauptfigur so thematisiert. Dann haben wir einen Spielfilm El Despertar de las Hormigas, der auch dieses Jahr auf der Berlinale lief, wo auch die Regisseurin sich zum Ziel gemacht hat zu zeigen, ja, wie viel Dinge eigentlich von Frauen so täglich erwartet wird, welche Erwartungshaltungen sind, zu gefallen, gut auszusehen, andere zu pflegen, Mutter zu sein, gute Ehefrau zu sein, irgendwie rundum für alles zu sorgen. Und sie will eigentlich mit diesem Film auch genau dazu anregen, diese traditionell vorgeschriebenen Rollen zu hinterfragen. Ich fand das total spannend, weil das eigentlich exakt das ist, was wir hier ja auch dauernd diskutieren. Und ja, ist ja auch einfach schön. Oder interessant, dass es eben auch wo ganz anders auf der Welt ähnlich zugeht. Und dann haben wir auf der anderen Seite zum Beispiel Violetta Alfin, ein Spielfilm über eine frisch geschiedene 72-jährige, rüstige Rentnerin, würde man klischeehaft sagen. Ja, eine 72-Jährige, die einfach entschieden hat, sie will jetzt nochmal neu anfangen und sie will jetzt eine Pension aus ihrem Haus machen und nochmal so eine ganz neue Idee hat, was jetzt so kommen kann und soll, und da auf großes Unverständnis trifft bei ihren Kindern und ihrem Umfeld. Und da war so hinter dem Film die Idee der Regisseurin, dass sie zeigen wollte, dass das Alter eigentlich nochmal ein voll spannender Moment ist, wo man sich ganz gut befreien kann eigentlich aus diesen vorgeschriebenen konventionellen Rollenzuschreibungen. Und ja, also es ist einer meiner Lieblingsfilme, weil die Hauptdarstellerin total sympathisch ist und total Freude macht auf diesen Moment im Leben.
Violetta Alfin, kann man immer auch gleich noch dazu sagen, in Tübingen läuft er am 17. April, ist es dann schon fast zum Abschluss, ja, um 18 Uhr im Studio Museum.
Genau, und wir haben aber auch einen männlichen Regisseur, der durfte auch kommen.
Aus Costa Rica? Ja. Die Frauen kommen nicht, oder was?
Ja,
die konnten
nicht. Viel beschäftigt. Ja, ehrlich, also ja. Wir haben eingeladen, aber ist gerade Filmfestival jetzt in Costa Rica, oder sie drehen neue Filme und beendet, also von den Kurzfilmen Sophie Quiroz, von den Kurzfilmen, sie beendet gerade ihr erste Feature, lange Film. Also wir haben eingeladen.
Wir haben es versucht, aber kommen konnte Ivan Porras, das ist der Regisseur von El Baile de la Gacela. Da stehen auch Seniorinnen und Senioren im Mittelpunkt. Da geht es um einen 72-jährigen Ex-Fußballprofi, der sich entscheidet, nachdem seine Tochter ihn da ziemlich hinpusht, bei einem Tanzwettbewerb mitzumachen, was er noch nie wirklich gemacht hat, aber er will auf jeden Fall gewinnen. Und also es ist eine Komödie, und das ist sehr schön, ja, die verschiedenen ja, Tanzstile, Musikrhythmen und so weiter kennenzulernen. Die kommen alle in dem Film vor, von, ja, weiß ich nicht, Kumba, Salsa,
was alle, auch immer, alles. Alle möglichen Tänze. Und hat aber auch Tiefgang. Also ja. Ist jetzt nicht das, also ja, es geht ja, natürlich um den Tanzwettbewerb, aber das ist eigentlich so überraschend positiv, dass man auch merkt, wie sie sich dann eben auch in dem Alter noch mit bestimmten Vorurteilen auseinandersetzen müssen in dieser Gruppe, die auftauchen und auch schwere Themen, weil im Alter, ne, da geht es nicht mehr allen unbedingt so topfit und die Sachen kommen eben auch mit, aber insgesamt ist es ein sehr fröhlicher und sehr netter und musikvoller Film sozusagen. Und
die Älteren messen sich mit den Jüngeren dann auch in dem Wettbewerb oder sind es dann?
Nee, es ist tatsächlich ein Senioren- und Seniorinnen-Tanzwettbewerb, ja.
El Baile de la Gazella, die Gazelle tanzt, ja? Mhm. Oder
genau.
So, oder ist es der Gazelle, Gazella der Name?
Nee, ja genau, er ist sein Spitzname gewesen, als er Fußballer war. Deswegen ist das sein Tanz sozusagen.
Der läuft in Tübingen am Freitag, dem 12. April um 20.30 Uhr im Kinomuseum, im Studio und auch in Reutlingen nochmal im Camino.
Genau.
Das ist ja auch der Ort, den gibt es seit wann habt ihr das Camino dabei? In Reutlingen?
Vor 2 Jahren haben wir.
2 Jahren jetzt auch dabei. Ja.
Dritte Mal jetzt.
Genau, ein bisschen
Erweiterung.
Also, genau, diesmal eine ganze Schiene sozusagen. Ab Donnerstag jeden Tag, jeden Abend ein Film und auch ein bisschen spätere Uhrzeiten, da wir ein bisschen früher angefangen haben, mit denen zusammen zu planen, dass das auch ging. Und wir freuen uns, dass da hoffentlich dann so langsam immer mehr Publikum auch kommt und
Festival-Atmosphäre auch in Reutlingen dann, ja?
Genau.
Nochmal zu Costa Rica und diese hohe Anzahl von Frauen als Regisseurinnen, Frauen im auch vor und auch hinter der Kamera, vor der Kamera. Woher kommt das? Hat es eine Tradition? Gibt es da eine spezielle Förderung?
Nee, also eine Tradition, gut, die wichtigen Regisseure aus Costa Rica sind Frauen, Regisseurinnen. Ja, also sind so 2 von denen hier vertreten, also, ne, von Violeta Alfini, Hilda Hidalgo und dem Paz Fabrega von Viaje zum Beispiel. Es gibt andere, die nicht im Programm sind. Also ich kann nicht genau sagen. Ne? Also mit den Förderungen ist es nicht, weil die Forderung, also richtige offizielle Forderung oder bessere Forderung, ist es jetzt ist kurz gekommen. Ne? Also gab es nicht so eine Filmpolitik früh so stark wie jetzt und deswegen kommt auch die Filme. Ja, also das kann ich genau nicht sagen, aber tatsächlich, also insbesondere jetzt in der letzten Zeit, die meisten Filme aus Costa Rica, die unterwegs sind oder waren, sind von Regisseuren.
Vielleicht, weil das Land so glücklich und friedlich ist, wie alle sagen.
Ja, ist es das? Ja, wie ist denn die politische, wirtschaftliche, soziale Situation in Costa Rica? Profitieren die alle vom Tourismus?
Gut, Tourismus ist eine Quelle, wo sie auch Wirtschaft also gut gehen. Also politisch ist sie stabil, so im Vergleich, was passiert gerade in Lateinamerika, ist echt. Die haben auch keine Armee, ne? Die haben die Armee geschafft vor ein paar Jahren. Also, die haben bei der letzten Wahl, glaube ich, das war vorletztes Jahr, am Rand von der Katastrophe so gelandet, weil ein Gegenkandidat war sehr so Fundamentalisten, so pentekostal, sehr konservativ, aber dann wurde er nicht gewählt. Also es gibt soziale Probleme, logisch, aber es ist eine stabile Wirtschaft und politisches Land. Ja, also.
Seid ihr schon mal dort gewesen?
Nein.
Ich schon bei Festival und so. Und, ja, also nicht ganz, aber mehr San Jose.
Kannst du nochmal geografisch noch mal ein bisschen verorten, wo, auf welcher Höhe?
Also, es ist Mittelamerika und genau weiß ich es nicht jetzt. Aber
Karibik oder Karibik?
Auch, ja. Also,
hat ja, auf jeden Fall tolle Nationalparks, wie man in unserem, also in dem einen Film Viaje, der auch unser Titelbild gegeben hat, da sind sie vor allem, ein Großteil des Films, sind sie in so einem unfassbar schönen Nationalpark unterwegs, wo ich auf jeden Fall auch dachte, da, wenn, dann muss ich da hin, wenn ich dort bin.
Also es hat viel touristische Ziele, aber genau. Es gibt auch, es gibt Stabilität und hat eben auch jetzt eine filmische Wirkung.
Es ist wichtig für uns, wir machen schon so lange Jahre, ne, Ciladino, und es ist einfach, wenn wir machen Fokus Argentinien, Brasilien, Mexiko, sogar Chile, es gibt so eine große Produktion und so. Aber dass wir immer beobachten, was kommt von anderen Ländern, immer was filmisch, und dass wir auch kulturelle bringen, auch politisch von diesen Ländern, ne, in unsere Fokus.
Ist der Druck da nicht ein bisschen höher, oder ist es nicht schwieriger, wenn man eine geringe Anzahl hat, wenn man nur 15 Filme hat und davon auswählen muss?
Ja, gut.
Das Risiko steigt?
Ja, aber wir haben nicht alles von letztes Jahr. Ne? Also gibt es Filme von diesem Jahr, von letztes Jahr, aber von vorletzt. Und wir werden sicher nächstes Jahr auch Filme aus Costa Rica haben, weil es zeigt sich schon, ne, ein oder andere Filme, die dieses Jahr starten werden, und dann werden wir nachher gucken.
Wir haben sozusagen schon gesammelt vor 2 Jahren. Ja, ein bisschen, weil man kann natürlich auch nicht ganz viele jeweils aus einem Land in einem Jahr zeigen, sonst hätten wir nicht genügend Platz. Und dann war schon ein bisschen, es genügend gute Filme, die es noch gibt, die wir eigentlich gerne zeigen wollen. Und
dann sammelt man für einen Schwerpunkt Fokus, ja.
Manchmal genau, schon.
Voraus. Was gibt es drumherum, außer zu Costa Rica? Habt ihr da noch im Rahmenprogramm noch was, oder ist es vor allem jetzt filmisch?
Ja, wir haben einen Themenschwerpunkt, ne, die wir seit so 3-4 Jahren bringen. Also war von Einwanderung, Migration. Ne. Also dieses Jahr haben wir einen schönen Titel, Resistenz und Resilienz gegenüber autoritären Regimen in Lateinamerika.
Erklärt mal.
Wir kurz immer Resistenz und Resilienz. Ja, also dafür haben wir 5 Filme ausgewählt aus verschiedenen Ländern. Also von Kolumbien, Brasilien, Kuba, Panama und Argentinien. Ja, also es geht auch, was wir vorher gesagt haben, also die Situation in Lateinamerika ändert sich dramatisch und schnell. Also nach vielen Jahren, die sie viele Rechte eingekämpft haben, so Grundrechte, und jetzt in verschiedenen Ländern geht es schnell weg. Und dann deswegen haben wir so aufs Thema genommen und Filme dazu, wie zum Beispiel Yo no me llamo Rubén Blades aus Panama, also ich heiße nicht Rubén Blades. Und es ist eine sehr bekannte Musiker und engagiert so in der Politik. Und ja, dieser Dokumentarfilm zeigt also sein Team, sein Leben, also von Anfang in Panama, wie er zu der Musik und auch zu den politischen Texten gekommen, bis er nach USA gegangen und wie er auch so, er war auch Präsidentschaftskandidat, er ist Rechtsanwalt, UNO-Beauftragter, Sonderbeauftragter, also gegen Rassismus. Also ein sehr engagierter Typ, ganz zugänglich, so auch wenn er, also man sieht in dem Film, wenn er auf der Straße läuft, alle kennen. So. Und das ist so gut, dass wir so eine Dokumentar mit einer Persönlichkeit, die verbindet sehr gut so Salsa und seine Texte, ne, mit den Menschenrechten und so.
Wie ist er in die Politik gekommen? Was war da so seine Motivation?
Also es ist in dem Moment, wo die Amerikaner in Panama marschiert haben. Ne? Er war ein Junge, protestiert, und gab so Toten, viele. Und da, wo er, also wie er erzählt, ne, sein Bewusstsein, dass es, was sie dagegen machen könnte, und dass er Musik schon studiert, und mit der Zeit hat er so seine Texte eingebracht. Also, und es geht nicht nur um Panama, aber auch in andere Länder, weil es war eine Zeit mit vielen Diktaturen und Militärputsch und so. Ne? Es ist nicht nur politisch, ne? und er hat auch bei der Salsa mehr Schwung gebracht, ne? Mehr Rockig, mehr Bläsinstrumente. Also ist ein Typ, wo er den Finger tun, bewegt sich was. Ne? Und das zeigt sehr gut den Dokumentar und sehr intim auch. Also wie er in seine Wohnung, seine Comics-Collection, so Sachen. Das ist ja ein netter Personage und clever, intelligent.
Als Musiker war er sehr erfolgreich. Wie erfolgreich ist er oder war er als Politiker?
Politiker, gut, er hat den Wahl nicht gewonnen, aber er war auch in den Ministerien, so viel weiß ich genau, im Tourismus oder so. Ja. Aber immer, also wenn Protest ist, ne, also ein Name dazu und ja.
Naja, klar. Inzwischen lebt er in New York und genau. Hat auch als Schauspieler in Hollywood gearbeitet, aber es munkelt, er will es wieder probieren und nochmal Präsidentschaftskandidat sein. Oder Präsident werden.
Der kommt aber auch nicht, oder?
Nein, der kommt nicht. Das wäre ein gutes Konzert, Fanny, wäre nicht schlecht.
Fokus, Resistenz und Resilienz mit Ruben Blades. Mhm. Erklärt mal die Begriffe. Resistenz, okay. Ja. Widerstand, Resilienz, das ist ein Wort, was man vielleicht eher erklären
also
muss.
Ein Beispiel, also von den beiden Begriffen, für mich ist der Film Algo Mio. Ne, über die Hauptkinder während der Militärdiktatur.
In Argentinien,
genau. Und das mit den Omas von Plaza de Mayo, ne, Weltbekannte und so. Und dass sie, also es kommt Regierung, geht Regierung, sie kämpfen weiter. Ne, also, und bis heute, ne, jedes Jahr sehen wir, dass sie finden Kinder, heute Erwachsene, die schon gehabt wurden und die Verwandten auch, also dabei sind in diesem Prozess. Und also es gab ne, so wie jetzt die Regierung oder andere, die versuchen gegen sie aufzugehen, also auch nicht nur politisch, also sie versuchen immer etwas Korruption oder dass sie zu bremsen, aber sie machen immer weiter, ne, immer weiter, diese nicht aufgeben. Ne? Und da, also das in diese Richtung. Und auch das Gleiche, den brasilianischen Film Chão, die sind die 35 Jahre mit den, so in den landlosen Bewegungen, so kämpfen, dass sie Land bekommen und dass sie auch Land besetzen, um produktiv zu machen und so weiter. Und gut, wir haben eine Zeit, wo die Regierung mehr progressist waren, dann die müssen sowieso kämpfen, weil die kämpfen auch gegen bestimmte Strukturen, die nicht nur von der Regierung, also die Großgrundbesitzer und seine Macht. Und jetzt haben sie auch sehr schweren Moment, weil die aktuelle Regierung unterstützt mehr die Großgrundbesitzer und die Waffen besitzen als den. Sie sind Feind der Staat, sie sind als Terroristen kriminalisiert. Aber sie kämpfen weiter. Also diese unermüdliche, kontinuierliche Kampf für die Recht.
Die Landlosenbewegung, ja.
In Brasilien.
Und da haben wir nämlich zu dem Film auch die Regisseurin da, Camila Freitas wird kommen aus Brasilien. Und nicht nur zum Film, kann dann nach dem Film natürlich gesprochen werden, aber wir haben auch mit der Universität Tübingen, mit dem romanischen Seminar und in Kooperation mit dem Brasilienzentrum ein Podiumsgespräch am Montag, dem 15.04. um 16.15 Uhr. Und da wird es eben um Landbesetzung und Widerstand gehen. Wir kapitulieren nicht. Und da ist dann eben nochmal vertiefter Zeit über die aktuelle Situation eben auch zu sprechen, weil im Film begleitet sie eine Gruppe vor allem über 4 Jahre lang. Aber natürlich ist diese aktuelle Situation mit Bolsonaro nochmal anders und er verändert sich ja auch konstant. Das heißt, sie kann nochmal neue Eindrücke mitbringen und es wird, glaube ich, sehr spannend. Das ist auf Portugiesisch und Deutsch. Eintritt frei.
Film mit Begleitprogramm und Podiumsdiskussion. Wer spricht da noch außer der Regisseurin?
Paulo de Carvalho wird auf dem Podium sitzen und dann noch von der Universität Susana Vasconcelos. Und die Moderation macht Sebastian Thies vom romanischen Seminar.
Wie verfolgst du diese Situation? Du bist Brasilianer, hast Bolsonaro
nicht
kommen, aber kommen sehen oder schon befürchtet, dass es schlimm wird?
Ja, also ich verfolge sehr, also weil es seit 2016 kommt, die Sache. Ne? Und war zu sehen, dass Bolsonaro kommt, aber ich glaube nicht zu sehen, dass er Präsident wird. So geplant war nicht. als die Duma abgesetzt haben und Lula im Gefängnis. Aber wenn man die Politik kriminalisiert, alle Politiker sind korrupt, so, ne? Also konsequent wie die Medien und die Elite, es kommt die Abenteuer, die Retter, und Bolsonaro wurde dann mit anderen Methoden, Fake News und so, ne? Und so wie Trump, ne? der Bannon, den Assessor von, also von Trump, hat den Wahlkampagne von Bolsonaro unterstützt, so wie in Italien, ne? Und dann jetzt in Deutschland mit der AfD, die sind schon zusammen. Also es ist ein Prozess ja, mit viel Fake News und Fehler auch, ne, von der anderen Regierung und so, aber das war nicht geplant. Also sie haben andere Kandidaten eigentlich in den Augen gehabt, aber
das Establishment oder sozusagen.
Genau,
dann,
ja. Genau. Und jetzt
außer Kontrolle.
Ja, ich glaube nicht, dass er bis zu Ende geht, aber es ist schwieriger zu sehen, was da passiert wird. Aber gut ist nicht.
Traust du dich noch nach Brasilien? Die ersten Leute, die gehen ja auch ins Exil, weil sie.
Also da sind Gewalt die viele in Berlin, also kommt immer mehrere Leute, Abgeordneten, die gewählt wurden, und also, ne, die LGBT verteidigen hat oder, ne, klar zugesagt haben. Die sind in Berlin. Gut, ich werde demnächst nach Brasilien fliegen, nach dem Wahl, das erste Mal. Aber muss, also ich bekomme schon viel mit. Also wie viele. Es ist dramatisch. Also hier kommt ein paar Sachen, aber wie dramatisch noch nicht, aber es wird.
Was glaubst du, welche Auswirkungen das aufs Kulturleben und auch vielleicht auf die Filmindustrie haben wird? Merkt man da schon was?
Auf der Kultur, es ist schon klar, es ist eine Katastrophe. Ne? Also die Kulturministerium ist abgeschafft und wir haben, also es ist eine große Ignoranz oder große, die sehen die Kultur schaffen einen großen Teil als Linken und dann Kommunisten, weiß nicht, und dann kommt in diese Szene und die Filmförderung jetzt ist es peu à peu abgeschafft oder geht in andere Richtung, nationale Themen und so. Also das würde Argentinien machen ein bisschen anders. Es geht mehr um Wirtschaft, ne, neoliberal. Also sind zwei große Filmproduktionsländer, die in dieses Jahr, nächstes Jahr kommt Film noch, weil das Geld wurde schon gegeben. Aber ab 2020 würde ein bisschen eng. Ne.
Auch das muss man weiter begleiten, kritisch beobachten und eben auch die Resistenz und die Resilienz fördern in diesen Ländern. Ja. Genau. Das Cine Latino macht das mit einer Reihe, mit einem Themenfokus, und wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter über Eröffnungsfilm und weitere Filme und weiteres Rahmenprogramm beim Cine Latino. Wir haben Aufliegen, Klick und Frick, und einer von den beiden ist bei der Festivalparty am Samstag im Schlachthof. Ist es der Klick oder ist es der Frick, der kommt?
Ich
einer von beiden.
Ja. Vielleicht wissen wir das gar nicht, ist noch geheim, ist eine Überraschung.
Gar nicht so wichtig vielleicht auch. Filme aus Lateinamerika und Spanien, zu Spanien kommen wir gleich noch. Vorher werfen wir einen Blick auf den Eröffnungsfilm, das ist ja immer wichtig auch, damit beginnt das Festival. Und damit nimmt man dann auch den Schwung des Eröffnungsfilms mit in die Festivalwoche.
Ja, der ist dieses Jahr sein spanischer Dokumentarfilm. Muchos hijos, un mono y un castillo. Viele Kinder, ein Affe und ein Schloss. Das waren die drei Kindheitswünsche von Julieta, um die es hauptsächlich geht in dem Film. Hat sie alle erfüllt. Also sie ist wirklich ihr jüngster Sohn macht einen Dokumentarfilm über sie, begleitet sie 14 Jahre lang. Sie ist eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit, kann man sagen. Sie hat zu allem eine Geschichte zu erzählen, die auch wirklich interessant und auch lustig sind. Ist auch ein bisschen skurril, dieser Film. Und ich meine, der Titel sagt schon ein bisschen, sie hatte wirklich einen Affen. Sie hat sehr viele Kinder und irgendwie hat sie halt dann irgendwann so ein Schloss gehabt, und dieses Schloss ist voller Sachen. Also es in jedem Raum gibt es Kisten, die alle ordentlich beschriftet sind, wo es von Socken über irgendwie, es gibt so Nähnadeln, gefühlt 50. Sie hat so einen Raum voller Puppen, wo sie, das sind glaube ich 100 Puppen, und dann auch die Kleider für die Puppen, und sie sammelt und sammelt und kann auch nichts weggeben. Und das ist eben ein sehr liebevoller Film auch über sie und diese ganze chaotische Großfamilie. Und vor allem kommt dann irgendwann die Finanzkrise. Sie müssen dieses Schloss halt aufgeben und das heißt, man muss auch umziehen. Das ist nicht so leicht, wenn man so viele Sachen hat. Und vor allem kommt im Laufe des Films eben raus, nicht nur, dass das viele Sachen sind, die man ja auch aussortieren könnte oder wegschmeißen an bestimmten Punkten. Nein, irgendwo sind anscheinend noch sterbliche Überreste, also Knochenstücke von der Urgroßmutter in irgendeiner Kiste irgendwo in diesem Schloss. Und für den Regisseur ist es so, oh Gott, das geht doch nicht. Wir müssen die finden und wir müssen die beerdigen. Wir können doch nicht von der Urgroßmutter irgendwelche Knochen hier noch haben. Und das ist so ein bisschen die skurrile Suche auch nach diesen Gebeinen. Und wie genau das dann alles abläuft und wie sehr man auch die Julieta als sehr lustige und doch auch ein bisschen manchmal wahrscheinlich auch anstrengende Mutter auch trotzdem lieben lernt. Darum geht es dann am Mittwoch, den 10.04. beim Eröffnungsfilm.
Der hat über seine eigene Mutter den Film gemacht. Mhm. Ja? Also ja. Wirklich sehr intim, auch sehr familiär.
Ja. Aber es ist immer, also er hält die Waage. Also es ist schon sehr eng, auch wenn sie dann sie philosophiert mal über den Tod. Aber es ist trotzdem nicht, dass man das Gefühl hat, sie wird irgendwie blöd zur Schau gestellt oder so. Und sie thematisiert auch oft, dass sie das eigentlich gar nicht will und warum das eigentlich und was darin interessant sein soll. Aber als Zuschauer und Zuschauerin weiß man, also das sind wirklich Storys da. Da sitzt man fast ungläubig da oder muss halt lachen.
Könnte man sich fast nicht ausdenken, sowas, oder?
Ja, niemand würde es glauben, wenn man sich das ausdenkt, glaube ich.
Und was ist dann aus ihr geworden? Der Umzug klappt dann, oder?
Ja, wir können jetzt nicht alles erzählen, den Film komplett erzählen.
Auf jeden Fall ist es auch eine Generation, also der Mutter, die Kinder. Und auch, also sie erzählen viele Sachen, oder wie war und sie und man kann auch sehen, wie Spanien sich in der Zeit geändert hat. Ne? Also, das ist also mehr als dieses Universum von dieser Familie, dieses Schloss voll von Sachen und diese Frau. Ja, ist ein kleiner Film. Ne? Ja. Erst einmal, dass wir ein Dokumentar eröffnen, aber irgendwie waren wir alle so gut drauf und fanden lustig und spannend und filmisch. Und sage, okay, warum nicht?
Ja.
Das ist auch eine gewagte Entscheidung, aber ihr habt es gemeinsam getroffen. Mhm. Dokumentarfilm kann auch mal funktionieren zur Eröffnung.
Dieses Mal trage ich die Schuld nicht allein.
Er ist halt auch wirklich sehr unterhaltsam. Also.
Und die Vorstellung ist, wenn wir schon, also ich habe sehr gelacht, als ich ihn ganz allein angeguckt habe und war die ganze Zeit am Lachen. Und die Vorstellung war dann, wenn so ein ganzer Saal den zusammenschaut und anfangen muss zu lachen, ist... kann ich mir vorstellen, dass es ein sehr vergnüglicher Abend wird. Und es gibt noch Karten zu kaufen im Kinomuseum für die Eröffnung.
Der läuft im großen Saal, der ja aber kleiner geworden ist. Ne?
Ja.
Von dem her gibt es nicht mehr ganz so viele Plätze wie früher, aber es gibt noch welche.
Genau.
Ja. Genau.
Zur Eröffnung am 10. April, 20 Uhr.
Mit 19.30
Uhr, so früh schon. Dann wieder. Die Eröffnung mit dem Affen, dem Schloss und den vielen Kindern. Muchos hijos, un mono y un castillo. Und dann blicken wir noch weiter nach Spanien, weil Cine Latino, der Name suggeriert mehr Lateinamerika, aber der Anteil von Spanien ist seit Jahren auch wichtig und gleichbleibend hoch. Was habt ihr da im Programm?
Vielleicht als erstes, wir haben sehr viele Dokumentarfilme dieses Jahr aus Spanien, ganz tolle, eben nicht nur den Eröffnungsfilm, sondern auch El Silencio de Otros, die Stille der Anderen, von einem Regisseur und einer Regisseurin zusammen, Almudena Carracera und Robert Bahar, produziert von Altmeister Pedro Almodovar, hat unfassbar viele Preise gewonnen, auch Publikumspreis bei der Berlinale letztes Jahr. Und es geht eben um die Aufarbeitung der Franco-Diktatur, da dort in Spanien eigentlich immer noch nicht viel drüber geredet wird und auch der Film diese Diskussion immer noch anregt und obwohl er da schon seit einiger Zeit gestartet ist. Und in dem Film werden eben Überlebende und auch Opfer dieser Diktatur begleitet, die eben Aufklärung und Gerechtigkeit möchten. Und da es das Amnestiegesetz in Spanien gibt und das dort eben nicht vor Gericht gehen kann, gehen die nach Argentinien und bringen es dort als Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht. Und da gibt es dann auch eine Gerichtsverhandlung und ist ein sehr, sehr guter Film und auch sehr bewegend. Und es geht eben um fünf Protagonistinnen, die zum einen verschwundene Kinder suchen oder eben
möchten, dass die Liebsten, die von ihnen in Massengräbern, die auch nicht mal irgendwie, also es gibt kein Schild oder keine Gedenktafel an denen, teilweise ist es direkt neben einer Straße, was man nicht erkennen würde, wenn man nicht weiß, dass die dort sind, eben das entweder zumindest eine Gedenktafel wollen oder eben ihre Liebsten exhumieren und ein würdiges Begräbnis geben. Oder auch, dass es eben gibt, dass in einer Straße wirklich sozusagen Folterer und Opfer nur 100 Meter voneinander entfernt wohnen, dass das einfach so da ist und auch fast niemand drüber spricht. Dieser Film ist eben gegen dieses Vergessen und bringt es zur Sprache. Es ist unfassbar viel Material gewesen. 450 Stunden haben die gedreht und daraus sind dann 1,5 Stunden Film geworden. Und da werden wir auch einen Protagonisten hier haben in Tübingen, Pablo Mayoral, mit dem kann man dann eben auch darüber sprechen.
Was ist seine Geschichte?
Der war eben sozusagen hat gegen Franco bei einer kommunistischen Partei, hat dagegen gearbeitet und sozusagen für die kommunistische Partei Werbung gemacht und ist deswegen im Gefängnis gelandet. Und andere, die mit ihm dort sozusagen im Untergrund waren, die sind da auch teilweise ermordet worden. Und er kämpft eben auch heute noch gegen dieses Vergessen und auch diese Verbrechen.
Ist auch ein bisschen bizarr. Man zeigt gerne mit dem Finger auf die lateinamerikanischen Diktaturen, die ihre Geschichte aufarbeiten sollen. Und hier mitten in Europa ein EU-Mitglied hat da noch die Leichen im Keller.
Mhm. Ja. Ja, das ist voll schockierend. Also für mich war es völlig schockierend. Ich wusste das überhaupt nicht. Also, dass das nicht aufgearbeitet wurde, so überhaupt gar nicht aufgearbeitet wurde, wenn man da ja doch dann, wenn man hier in Deutschland groß wurde, irgendwie daran so gewohnt ist, dass es diese Aufarbeitung zumindest irgendwie rudimentär im Schulunterricht gibt und dass es dort eben in der Schule auch überhaupt nicht thematisiert ist, hat mich ja völlig schockiert.
Wie kann man sich das erklären, ja?
Ja, ich glaube, es war so, also es war natürlich später zu Ende und es ist dann immer, glaube ich, es dauert eine Zeit, bis dann die nachfolgenden Generationen nochmal anders sich damit auseinandersetzen und da Dinge einfordern, aber dass dieses Amnestiegesetz natürlich wirklich viel verhindert hat und dass es zwar, also ich habe ein Interview mit der Regisseurin zum Beispiel in so einer Comedy-Polit-Show in Spanien gesehen, wo die jungen Leute meinten, also wo die halt dann eben so Witze drüber gemacht haben, so nach, ja, wie, wir hatten eine Diktatur? Was? Hier in Spanien. Also dass das natürlich auch dann vielleicht ins heutige Bild nicht so gut reinpasst und dass das deswegen auch nicht gefördert wird und es gibt eben nicht diesen Zwang von außen, den es halt in Deutschland damals gab, wo klar war, man muss sich durch die Alliierten, muss man sich damit auseinandersetzen. Es ging gar nicht anders oder es war mehr kontrolliert, würde ich mal sagen, von außen. Und deswegen musste es sozusagen dort, glaube ich, noch mehr erkämpft werden, dass das so passiert.
Und auch jetzt traut sich keiner, Druck von außen zu machen, so wirklich?
Ich glaube, dass das dann ja auch nicht so gut ins EU-Bild passt beispielsweise oder dass das auf andere Art und Weise versucht wird zu machen, aber nicht eben, okay, man kann halt nicht als eine andere Regierung, kann halt nicht sagen, ihr müsst das jetzt machen. Da sind dann eben die nationalen Grenzen und Gegebenheiten anders, als es damals dann eben in Deutschland der Fall war. Aber ich glaube, gerade solche Filme eben helfen dann durchaus, weil die Diskussion wirklich immer am Laufen ist und es eben auch, glaube ich, die Aufmerksamkeit in anderen Ländern darauf bringt. Zum Beispiel ist der wohl auch in den USA sehr, sehr gut gelaufen und hat da auch sehr viel Diskussion eben hervorgebracht. Auch die Preise, die der Film gewonnen hat, hat diese Thematik auch in Spanien und auch in anderen Ländern nochmal eben hervorgebracht, also oder in die Presse gebracht, was dann ja auch wieder einen anderen Druck auf das Land und die Institution bringt, das eben mehr zu thematisieren.
El Silencio de Otros, die Stille der Anderen, läuft in Tübingen am 14. April, Sonntag um 18 Uhr im Kino Museum. Schwerpunkt der Spanien-Sektion oder ein bisschen herausragend oder kann man schon so sagen?
Ist schon, ja.
Ja, also ein der Highlights so von den Cine Español. Ist nicht eine Spanien-Sektion, ist Cine Español.
Cine Español. Gut, was noch? Was wollt ihr noch herausheben in der letzte 15 Minuten sind angebrochen jetzt, habt ihr nochmal.
Ja, noch ein weiterer spanischer Film, aber diesmal ein Spielfilm nach diesen zwei Dokumentarfilmen, über die wir schon gesprochen haben, ist Stuff Only von Neues Balus, der lief jetzt auch auf der Berlinale im Februar. Das ist ein Spielfilm über einen Vater mit seinen zwei Kindern, jugendliche Kinder, die Tochter ist 17, aus Barcelona, die in den Senegal reisen und da in so einem All-Inclusive-Hotel sind und diese ganzen Touri-Geschichten, also so sehr klischeehaft mitmachen, wie man sich das so vorstellt, mit Folklore-Veranstaltungen und ja, von vorne bis hinten alles durchorganisiert. Und das ist total spannend, weil es eben darüber so ein Porträt von westlichem Tourismus in einem afrikanischen Land ist. Das wollte eben die Regisseurin eben machen, diese Touristenperspektive auf Afrika zeigen. Und gleichzeitig zeigt sie aber auch die Realität, wie es eben so hinter diesem Staff-Only-Schild aussieht. Also die 17-jährige Tochter freundet sich dann an mit einer Hotelmitarbeiterin und einem Hotelmitarbeiter. Und ja, es geht dann eben um dieses Thema, diese unüberwindbare Ungleichheit, die aber immer besteht zwischen westlichen Touristen und ja, den Einheimischen und wie sie das dann eben auch ja, erfahren muss, dass das auch einfach so ist. Und das Spannende ist, dass diese Teenagerin wurde von Elena Andrada gespielt, die noch nie zuvor vor einer Kamera stand. Und das fand ich total beeindruckend, weil sie ist die Hauptfigur und sie trägt den Film total, aber hat überhaupt keine Schauspielerfahrung. Und sie wird auch zu uns kommen nach Tübingen. Und ja, ich glaube, das wird auch ganz interessant, da nochmal drüber zu diskutieren, wie sie das auch selbst erfahren hat bei den Dreharbeiten im Senegal.
Sowohl dann das eigene Wirken vor der Kamera, als auch dann die Inhalte des Filmes zu diskutieren. Ja. Stuff Only, nur für Personal, läuft im Tübingen am Samstag, 13. April, 20 Uhr, Kinomuseum.
Genau.
Spielfilm mit der Hauptdarstellerin in Tübingen. Weitere Highlights persönlich? Vielleicht, ja, wer kommt noch alles? Wir haben welche Gäste?
Wir haben viele Gäste dieses Jahr.
Die Hauptdarstellerin hier.
Wir haben eben noch, genau, die Hauptdarstellerin kommt. Dann haben wir noch von einem weiteren spanischen Dokumentarfilm, die Regisseurin Anna Schulz kommt. Es ist ein sehr persönlicher Dokumentarfilm. Sie ist in Deutschland geboren. Ihre Mutter ist Deutsche. Ihr Vater war Mediator zwischen der ETA und der spanischen Regierung. Und es gab immer so einen Gast der Familie, Roberto. Und später stellte sich eben raus, der war Spion und hat die Arbeit des Vaters und auch die Familie ausspioniert. Und nach jahrelanger Funkstille nimmt der Vater und Roberto nehmen diese Freundschaft wieder auf. Und sie versucht zum einen zu verstehen, wie ihr Vater sich nicht so verraten fühlen kann und das so macht und diese Freundschaft da so irgendwie so eine ganz besondere Nähe hat. Andererseits aber auch diesen historischen Verlauf wird nochmal erklärt, wie das dann auch zu dann diesem Skandal um diese Entdeckung des Spions ging, weil dadurch natürlich seine Arbeit als Mediator, die konnte dann in dieser Hinsicht dort nicht weiterführen. Aber es geht eben auch um diesen Spion und diese Absurdität, die auf eine Art, dass da eben einfach ein Spion in so einer Familie ist. Und sie ist ein sehr persönlicher Film, auch sehr gut gemacht, wo sie auf der Suche nach verschiedenen Antworten ist. Und das trägt den Film eigentlich auch. Und sie wird hier sein. Das ist auch am Samstag, den 13. April.
Dann haben wir noch einen mexikanischen, einen Dokumentarfilm, der in Mexiko spielt, wo die Regisseurin, eine Deutsche, Janina Möbius, kommen wird. Sie ist promovierte Theaterwissenschaftlerin und Filmemacherin und hat im Rahmen von einem Forschungsprojekt verschiedene Theaterinitiativen in Jugendgefängnissen in Mexiko-Stadt besucht und begleitet. Und daraus ist dieser Dokumentarfilm entstanden, wo sie eben vor allem drei Jugendliche durch diese Haftzeit begleitet und schaut, was machen so Theaterworkshops und vor allem, was können die nach der Haftzeit nochmal einen anderen Schub und neue Richtungen und neue Ideen geben. Und das heißt, wir werden da über Theater und Theaterpädagogik mit ihr sprechen.
Im Knast in Mexiko.
Ja, ja. Genau.
Von einer Deutschen.
Ja.
Viele Bande.
Und zum Themenfokus haben wir noch weitere Gäste, nämlich zu dem Dokumentarfilm, über den wir schon gesprochen hatten, Algo Mio, kommt nach Tübingen auf jeden Fall die eine Regisseurin, Regina Mennig. Und
dann haben wir noch einen Gast aus Lateinamerika, nämlich aus Mexiko. Die Regisseurin von Los Años Azules kommt da auch ein wenig auf ihren eigenen Erfahrungen basierend. Geht es nämlich um eine Studierenden-WG und wie die so in so einem verfallenen Haus in Guadalajara, wo es ständig irgendwo reintropft und was kaputt ist, durch die verschiedenen Schwierigkeiten und Probleme gehen, die das so mit dem Erwachsenwerden und Selbstständigerwerden so mit sich bringt. Und die wird auch hier sein und ist dann eben zum einen im Kino am Montag, den 15.04. und dann nochmal beim Open Festival Space am Abend danach.
Los Años Azules, die blauen Jahre.
Genau.
Hat das was? Ist das ein feststehender Begriff? Ist das?
Ich habe es nicht rausgefunden. Ich glaube, es bezieht sich in diesem Fall aber mehr auf das Haus, weil da finden sie so Tapete unter den verschiedenen anderen Schichten, die eben so eine leicht bläulich ist und das diese Jahre in dem Haus beschreibt.
Die blauen Jahre.
Ihre blauen Jahre wahrscheinlich. Ja,
genau. Weitere Gäste, die haben wir alle durch.
Wir haben alle durch.
Verteilt über die ganze Festivalwoche nur zur Eröffnung. Ist niemand da?
Hauptsächlich am Wochenende in der Tat, ja, aber übers Wochenende und dann noch die Sophia von Los Años Azules, die bis Mittwochvormittag da bleibt. Ja.
Noch weitere Punkte zum Festival.
Noch ein Punkt auf jeden Fall, bevor wir noch irgendeinen Lieblingsfilm oder so verraten können. Und zwar haben wir ja nicht nur den Open Festival Space als Rahmenprogramm, sondern auch findet eine Ausstellung statt, die gestern die Vernissage war, Memoria in der Kulturhalle, die im Rahmen auch von Cine Latino stattfindet. Und eben, da gibt's, die ist seit gestern eröffnet worden, das heißt, man kann sie sich angucken. Und zum anderen gibt es auch noch zwei Sonderpunkte während der Festivalwoche. Zum einen eine Führung durch die Ausstellung am 13. April um 11 Uhr auf Spanisch und auf Deutsch. Und am 16. April wird es nochmal um 17 Uhr Kunst, Poesie und Musik geben mit verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen. Und da kann man von Malerei, anderen Objekten, Fotografie, alles Mögliche sehen und lohnt sich vorbeizuschauen. Ja.
War gestern die Eröffnung und in der Kulturhalle ist die jetzt die ganze Zeit zu sehen.
Genau.
Dann, ja, du hast gesagt, eure Lieblingsfilme, eure Highlights, jetzt nochmal.
Ja, Paolo, was ist denn jetzt sein Lieblingsfilm? Er wollte sich uns vorher noch nicht so richtig gegenüber festlegen.
Das ist immer schwierig, das ist mir leid. Aber ich mag sehr La Camarista, das Dienstmädchen von Lila Avila aus Mexiko, sein erster Film. Und zeigt die Alltage von einem Dienstmädchen, ein Luxushotel. Also diese unsichtbare Person, ne? Die man ist da, geht raus und kommt, alles sauber. Aber man sieht, wie sie mit den Kollegen, mit den Chefs, also die Beziehung, ne? Also sie will immer, wenn du mehr höher gehst, mehr Luxus ist. Ne? Und dann ist es ein Aufstieg, so, ne? So, um ihre auch Privatproblem, also ein sehr subtile Film, eine unbekannte Schauspielerin, die sehr gut macht. Es gibt so, man sieht die verschiedenen Gäste, also die Argentinierin, wie sie mit ihr umgeht und so, und wie ein Amerikaner, so, ne? Das mag ich so und ist ein guter Erstfilm.
Einblicke in die Welt von Dienstmädchen in Luxushotel in Mexiko.
Mexiko.
Camarista, Lieblingsfilm von Paolo.
Wenn man so sagen darf, ne?
Yeah. Darf man natürlich nicht, aber machen wir jetzt.
Ups.
Pola.
Genau, ich habe, ist immer in der Tat immer schwierig, aber ich glaube, so mit einer, den ich am liebsten mochte, ist Retablo aus Peru, der auch bei der Berlinale vor 2 Jahren lief und da geht es. Ist ein sehr bildgewaltiger Film sozusagen. Also man sieht sehr viel immer die wunderschöne Landschaft so im Hintergrund auch. Und Retablos sind diese Altarbilder, die, wo so Figuren gebastelt werden, die in so ganz hübschen, bunt verzierten Holzkisten oder so Aufstellkisten gemacht werden. Und da geht es eben um vor allem auch eine Vater-Sohn-Beziehung, die einerseits sehr liebevoll und sehr eng ist. Und der Junge, der ist so um die 14, der wird auch von ihm dazu ausgebildet, eben so ein Künstler zu werden. Und da gibt es aber dann Risse, weil er findet ein Geheimnis von seinem Vater raus und er kann damit nicht so richtig gut umgehen und verschweigt das. Das kommt aber dann doch zutage und ist irgendwie ein sehr, ist auch irgendwie so ein sehr liebevoller und aber auch sehr bewegender Film.
Hm. El Retablo aus Peru.
Ja, Katrin. Und Pola hat mich gerade dran erinnert. Ein Film, der mir tatsächlich irgendwie noch lang so nachgewirkt hat, ist aus Argentinien, Familia Sumergida. Ein Spielfilm, wo es um die Hauptprotagonistin Marcella geht. Das ist eine Mutter von zwei Kindern. Das Haus ist aber immer so voll, dass es gefühlt fünf Kinder sind. Die lebt eben mitten in Buenos Aires in einer Wohnung, wo es sehr chaotisch ist und ständig ist irgendwas los und irgendwer kommt und geht und es klingelt das Telefon und die Waschmaschine geht kaputt und man versteht am Anfang überhaupt nicht, wer ist und so. Und ihre Schwester ist gestorben. Und sie ist mitten in dieser krassen Trauer in ihrer ganz eigenen Welt und das zeigt der Film total auf eine ganz schöne Art, unter anderem dadurch, dass sie plötzlich beginnt, ihre verstorbenen Verwandten zu sehen. Also die sitzen dann irgendwie plötzlich auf dem Sofa oder werkeln in der Küche rum und unterhalten sich mit ihr. Und das ist irgendwie in der Beschreibung, als ich zum ersten Mal über den Film gelesen hatte, klang das irgendwie so ein bisschen schräg. Aber der Film setzt es total schön und sehr atmosphärisch passend um, dass man so versteht, wie sie in ihrer Trauer in einer ganz eigenen Welt lebt, während um sie herum totales, normales Familienalltag mit pubertierenden Kindern so vonstatten geht. Und ja, das ist sehr schön umgesetzt.
Titel nochmal?
Familia Sumergida.
Argentinischer Film beim Cine Latino vom zwischen 10. und 17. April sind die alle zu sehen im Kinomuseum, das sind die Spielorte und im Kino, im Camino natürlich auch in Reutlingen. Festivalorte sind auch Stuttgart und Freiburg. Da fährt man aus Tübingen wahrscheinlich nicht unbedingt hin.
Wahrscheinlich nicht.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Tolles Festival wünsche ich euch und uns.
Danke.
Bei der Eröffnung ist die Wüstewelle auch wieder dabei. Beim Roten Teppich gibt es eine Live-Übertragung von 19 bis 20 Uhr am Mittwoch, dem 10. April. Und ansonsten begleiten wir das Festival mit Rezensionen und vielleicht auch noch dem ein oder anderen Interview mit einem Gast.